Weinfach, der Podcast von Mövenpick Wein mit dem Reto Scherer, der Karin Frautschi und spannenden Gästen aus der wunderbaren Welt vom Wein.
Hallihallo, da sind wir wieder. Grüezi Schweiz. Hallo, Karin.
Hoi Reto und hallo miteinander.
Ja, sind wir mal gespannt. Also ich weiss es ja schon, aber alle anderen vielleicht noch nicht so genau. Was machen wir heute, Karin?
Wir verschwinden heute ein bisschen aus dem kalten Novemberwetter und gehen ein bisschen an die Wärme, und zwar weit weg auf Chile. Chile ist nämlich der grösste Weinproduzent von ganz Südamerika, und das hat vor allem auch mit dem einzigartigen Klima, das es dort hat, zu tun.
Genau, also du weisst eigentlich schon alles, wenn ich dir so zulasse. Über Chile ist unglaublich, obwohl ich ja immer wieder auf Menschen treffe in meinem Leben, die sagen, was, Chile? Da komme ich jetzt überhaupt nicht raus, was die dort mit dem Wein am Hut haben. Und genau in das möchten wir heute ein bisschen eintauchen, weil Chile ist eine unglaubliche Weinwelt, die sich hier präsentiert. Du hast zum Beispiel das Klima schon angesprochen, das stimmt. Mhm. So ein bisschen zwischen 25 und 30 Grad ist es jetzt so ein bisschen im November, Dezember, der Durchschnitt am Tag. Und das Thermometer dort das ganze Jahr geht eigentlich fast nie, je nach Regionen, fast nie unter 15 Grad. In der Nacht natürlich dann schon, aber einfach am Tag durch nicht. Und das Klima ist eben darum genau perfekt für die Reifung vom Wein. Also kalte Nächte und warme Tage.
Ganz genau. Und du kennst dich ja auch schon super aus. Trotzdem haben wir noch jemanden hier bei uns im Podcaststudio, der sich so richtig gut mit Chile auskennt. Und zwar ist das der Regionalleiter von Mövenpick Wein, der Dirk Grell. Herzlich willkommen.
Hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung.
Bravo. Herzlich willkommen.
Buenos dias.
Dirk Grell, du bist ja schon fast, wie soll man sagen, ein Koryphäe in dem Mövenpick-Universum. Mhm. Seit wie vielen Jahren dabei?
Seit 34 Jahren bei Mövenpick.
34 Jahre? Also einfach, weil du niemand anders gefunden hast, wo du schon...
Weil mich kein anderer genommen hat. Nein, weil es einfach eine coole Firma ist und ich in verschiedenen Bereichen bei Mövenpick tätig war, in der Gastronomie, aber jetzt schon seit über 25 Jahren im Wein.
Aber kann man sagen, ein Leben für Mövenpick?
Ja, das kann man sagen. Als junger Kellner in die Schweiz gekommen, mal für ein Jahr und mal gucken, wie es hier so ist, und hängen geblieben an einem coolen Job und an dem tollen Thema Wein.
Was macht ein Regionalleiter?
Ja, was macht ein Regionalleiter bei Mövenpick Wein? Wir unterstützen unsere 31 Filialen in der Schweiz bei unterschiedlichsten Themen, bei der Erreichung der Ziele, bei der Akquise, bei Personalthemen, bei Schulungen, bei all diesen Sachen. Also eine Vielfalt von Aufgaben, um am Schluss unsere Filialen in der Schweiz bestmöglich ins Rampenlicht zu rücken.
Das ist wirklich einiges, so wie es klingt. Und 34 Jahre ist wirklich eine extrem lange Zeit, länger als ich da schon auf der Welt bin.
Hast du irgendwie... Karin tut immer gerne betonen, wie jung das sie noch ist. Das ist
muss man so lange nachher.
Ich nehme den Ball für mich jetzt nicht auf.
Dirk, ganz entscheidend für uns ist natürlich, du kommst raus mit Chile, oder?
Ein bisschen, ja.
Wieso?
Ja. Ich bin schon selber zweimal auf Weinspuren in Chile unterwegs gewesen. Wir beschäftigen uns bei Mövenpick Wein schon seit über 25 Jahren mit Südamerika, mit dem Schwerpunkt Chile. Und ich durfte 2000 und im Jahr 2018 zweimal nach Chile reisen, um unsere Produzenten zu besuchen, auch mit Kollegen und Mitarbeitern von uns. Und das hat mich schon nachhaltig geprägt, weil Chile liegt nicht gerade am Weg. Und ich kannte andere Länder Südamerikas von den Ferien. Und Chile ist schon nochmal ein Riesenunterschied zu den anderen südamerikanischen Ländern in ganz unterschiedlichen Facetten.
Ich kann also sagen, Chile liegt auch mir ganz besonders am Herzen. Ich habe, also Wurzeln ist jetzt fast ein bisschen übertrieben. Nein, das stimmt eigentlich. Ich habe Wurzeln dort. Also mein Grossvater hat ein Zeitchen mit Wein und Reben in Chile gearbeitet. Er war 4 Jahre lang dort. Mhm. Das war in einer Zeit, in der es schwierig war mit dem Weinbau in der Schweiz. Man hat hier nicht so wirklich, man hat schwierige Winter gehabt und so weiter. Das Zeug, das verfahren ist zum Teil bei uns. Ja. Und darum ist er ausgewandert auf Santiago de Chile. Und ich bin mal schauen, vor längerer Zeit, wo das ganz genau hier war, und habe nicht mehr alles nachkonstruieren können. Aber was ich gefunden habe, ist, und das stimmt wirklich, in der Hauptstadt Santiago de Chile, eine offizielle Scherer-Strasse.
Die heisst so wegen deinem Grossvater?
Glaube ich nicht, aber das Zeug davon, Dirk, das weisst du wahrscheinlich auch, viele, auch Deutsche, auch Schweizer, sind ausgewandert, um dort in Chile Arbeit zu finden.
Richtig. Chile ist vor allen Dingen groß geworden durch Auswanderer aus Mittel- und Nordeuropa. Klassischerweise oder geschichtlich sind es eher Italiener, spanischstämmige, französischstämmige Auswanderer gewesen, die Südamerika bevölkert haben. Und Chile ist aufgrund seiner geografischen Lage für viele Skandinavier, eben für viele Deutsche, Schweizer, Österreicher, Franzosen, fast wie eine zweite Heimat geworden, weil die klimatischen Bedingungen ähnlich waren wie in ihren Heimatländern. Stellst du dir vor, dass du irgendeinen Bengt Johansson aus Schweden plötzlich im Urwald findest, der fühlt sich da vermutlich nicht so wohl oder braucht sehr lange Zeit, um sich da zu akklimatisieren. Und Chile war eigentlich eine perfekte Umgebung, um sich dort wieder zu Hause zu fühlen und auch den Beruf nachzugehen, eben wie dein Großvater mit dem Weinbau. Wie zu Hause.
Wie zu Hause. Ja. Allerdings mit einem neben dem Klima auch nochmal grossen Vorteil. Chile hat als eines von den ganz wenigen Ländern kein Problem, zum Beispiel mit der gemeinen Reblaus und auch nicht mit dem falschen Mehltau.
Ja.
Und das heisst, ja, man muss eigentlich ein bisschen weniger in die Natur eingreifen dort, oder? Also man kann wirklich, ich sage es nicht gerade automatisch, Bio-Wein herstellen, aber man hat durchaus etwas, wo man bei uns zum Teil ist, das ist ein bisschen schwierig.
Also viele Weinbauern im Rest der Welt träumen natürlich von Bedingungen wie in Chile. Chile ist topografisch, geografisch ein extrem isoliertes Land. Wir haben auf der einen Seite den Pazifik, tausende von Kilometer Wasser. Das ist Isolation, das ist eine große Wettermaschine. Wir haben den Norden mit der Atacama, mit einer großen Wüste, ähnlich den Wüsten Nordafrikas, also großen Hitzetemperaturen. Das ist eigentlich wie ein Filter, da geht nichts durch, was möglicherweise schädlich sein könnte, zumindest für die Natur. Wir haben die Anden mit dem Mount Aconcagua, dem höchsten Berg in der westlichen Hemisphäre mit über 6600 Metern, haben wir eine Frostbarriere im Grunde zwischen Chile und dem Rest Südamerikas. Und man hat im Süden des Landes eine fjordähnliche, skandinavisch-ähnliche Landschaft, weil dann natürlich schon bald die Antarktis kommt. Erst das Kap Horn, dann kommt irgendwann die Antarktis. Also alles Einflüsse, die Chile isolieren. Für die Menschen hat es manchmal Nachteile, weil bis man dann irgendwo in Nachbarländern ist, ist man lange unterwegs. Aber für die Natur, für die Landwirtschaft, für den Schutz der Landwirtschaft, du hast die Reblaus angesprochen, die ja ganz Europa verheert hat im 19. Jahrhundert, ist das natürlich ein Riesenfilter und ein Riesengeschenk für die Weinbauern, sich dort mit diesen Dingen, auch mit dem Mehltau, mit der Feuchtigkeit nicht auseinanderzusetzen müssen. Und man schützt das auch heute noch aktiv. Wenn ihr mit dem Flugzeug nach Santiago fliegt, dann müsst ihr ein Formular ausfüllen im Flieger. Ihr
Stimmt.
dürft keine
Stimmt.
Lebensmittel, also keine pflanzlichen Lebensmittel einführen. Am Flughafen in Santiago gibt es keine Drogenhunde, sondern es gibt Lebensmittelhunde. Also man wird sehr scharf kontrolliert. Und wenn man dann doch irgendwas dabei hat, wird einem das abgenommen. Also man schützt diese Landwirtschaft, die für einen großen Teil der wirtschaftlichen Gesundheit verantwortlich ist in Chile, schützt man mit allen Mitteln.
Ich muss dann noch schnell etwas nachfragen. Ja. Ich will noch nicht zu euch Experten gehören. Falsche Mehltau, was ist das genau?
Ja, das ist eine Rebkrankheit, die man vor allen Dingen auch hier in der Schweiz kennt, wenn wir sehr viel Feuchtigkeit haben, die also die Blätter und auch die Trauben angreift und dann dafür sorgt, dass die Trauben nicht ausreifen können oder dass sie einfach nicht den richtigen Geschmack entwickeln können.
Genau.
Alles klar.
Unbedingt immer nachfragen. Danke, Karin. Mhm. Wir vergessen uns manchmal ein bisschen in dem Expertengespräch.
Genau, ich melde mich einfach.
Darum bist du auch da. Und auch da sind unsere Weine. Du hast drei Flaschen mitgenommen. Wie hast du dich für die drei Flaschen entschieden?
Ganz einfach. Ich habe meine Lieblingsweine ausgesucht.
Das sind schon mal wunderbar.
Nein, wir haben darüber gesprochen, wie lange ich bei Mövenpick bin, wie lange die Geschichte ist, wie lange wir Weine aus Südamerika anbieten. Und diese Produzenten sind zwei Produzenten, die zu den Produzenten der ersten Stunde gehören. Viña Rasuriz ist eine der Pioniere in Chile und auch heute noch sehr wichtig für die Wirtschaft, auch für uns da in der Schweiz. Und Viña San Pedro ist ebenfalls ein Weinunternehmen in Chile, das für hochwertige Weine steht. Es sind für mich repräsentative Weine. Ich wollte jetzt keine Weine mitbringen, die sehr schnell vergleichbar sind mit anderen Weinen in der restlichen Weinwelt. Also die stehen schon auch für chilenische Weinstilistik, für ihre Talente, die sie in Chile haben. Sie stehen auch für Rebsorten, die es fast nur noch in Chile gibt. Finde ich mega spannend. Das wird ein Wein sein, den wir heute kennenlernen. Aber weil wir eben im Herbst im Moment so viel Nebel haben, habe ich mir gedacht, wir fangen mit dem Sonnenschein an, mit dem Sauvignon Blanc.
Das klingt schon mal super.
Von Viña Rasuriz, dem Single Vineyard Sauvignon Blanc. Und ich würde sagen, dann geht der Nebel relativ schnell weg, wenn man den im Glas hat.
Gut, also soll dann würde ich mit dem Einschenken übernehmen, oder machst du das?
Ich mache das mal.
Das ist doch gut, wunderbar.
Tägliche Arbeit.
Dirk, ganz konkret, also was hast du uns für eine Weißweinflasche mitgebracht?
Also der Weißwein, den ich euch heute mitgebracht habe, ist der Sauvignon Blanc Single Vineyard von Viña Rasuriz aus der Weinregion Casablanca in Chile, Jahrgang 2023 und ist eigentlich für mich die perfekte Sauvignon Blanc-Lösung aus Chile. Chile, weil sie verbindet Frische, Zitrusfrüchte, ganz unterschiedliche Aromen miteinander. Also ein Wein für mich, der, wie gesagt, für die Jahreszeit steht, um dem Nebel ein bisschen zu entgehen. Tropenfrüchte rieche ich daraus, ganz verschiedene Aromen. Es ist wirklich ein Lustmacher auf mehr. Es ist ein Wein nicht nur zum Apéro, aber auch
Minze hat's
ein bisschen drin. Und
darf ich das sagen? Brennnessel?
Ja, auch ein bisschen grüne Sachen. Wie gesagt, Zitrusfrüchte, Grapefruit, Pampelmuse, so ein bisschen diese saftigeren, exotischen Früchte finde ich mega schön. Erinnert ein bisschen an Wein von der Loire zum Beispiel, von Sancerre. Mhm. Wenn man das gerne hat, verliebt man sich in so einen Sauvignon Blanc. Ein Wein zum Aperitif, Apero, aber auch vor allen Dingen zu Fischgerichten. Ich kann mich an einen Thunfischsteak in Viña del Mar, einem Restaurant in Chile erinnern.
Am Ufer.
Am Ufer des Pazifiks.
Ja, bin ich auch sie.
Ein 200-grämmiges Thunfischsteak vom Grill und dann so ein Sauvignon Blanc dazu.
Ist doch wieder Perfect
das
Match.
Das ist ein Perfect Match. Ja. Das ist etwas sehr, 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 sehr Schönes. Sehr zum Wohl.
Danke vielmals.
Freut mich sehr.
Freut mich auch sehr.
Sind wir gespannt, auch ohne Thunfisch.
Natürlich auch viele andere Sachen. Gemüse, helles Fleisch, Teigwaren, alles, was aus dem Meer kommt. Also sehr vielfältig einsetzbar.
Sehr wirklich erfrischend, sehr aromatisch mit etwas, was wir jetzt vorher schon ein bisschen erzählt haben, mit all diesen Kräutchen, die da mitschwimmen. Also sensationell.
Und
also
auch recht fruchtig oder so ein bisschen süßlicher, auch nicht
Mischung,
so ganz süß.
Er hat ein bisschen Säure, es prickelt so ein bisschen auf der Zunge, im Gaumen.
Wirklich erfrischend und auch die Süße ist noch drin. Ich denke, nur vom Schmecken her hätte viel mehr Säure drin.
Genau, ja. Aber wenn man ihn trinkt, merkt man auch so ein bisschen das Süße.
Es hat einen Schmelz, es prickelt so ein bisschen im Gaumen, also es macht Lust auf mehr. Also Lust auf mehr in mehrdeutigen Sinne. Und die klimatischen Bedingungen, die ihr vorhin am Anfang schon angesprochen habt, sorgen sicherlich dafür, dass diese extreme Ausgeglichenheit, von der viele Winzer in ganzen Teilen der Welt manchmal nur träumen können, dass das da eigentlich in Perfektion
vorhanden
ist.
Also, dass man so ein Weiss wie anbringt, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist, da gibt es nicht viele Regionen, wo man es so wahrscheinlich einfach kann herstellen, oder?
In vielen Regionen muss man sehr viel mehr arbeiten, so eine Qualität in die Flasche zu bringen. Und sie ruhen sich aber in Chile nicht auf diesen Dingen aus, sondern sie versuchen aus dem einen eigenen Stil zu entwickeln, noch besser zu werden, noch spannendere Weine, noch eigenständigere Weine zu machen. Sauvignon Blanc ist natürlich ein bisschen eine internationale Rebsorte, die es auf der ganzen Welt gibt. Und dann ist es natürlich eine Herausforderung, und das ist jetzt in diesem Fall auch ein bisschen die Lage direkt an der Küste, eine Herausforderung, einen chilenischen Stil zu entwickeln. Und das haben sie geschafft.
Ich habe ganz am Anfang gesagt, ich treffe immer wieder auf Leute, die sagen, ja, Chile, das sagt mir jetzt nicht wahnsinnig viel mit Wein. Was hat denn der Wein selber in Chile für einen Stellenwert? Also bei den Einheimischen, die trinken nicht nur den ganzen Tag Pisco Sour, sondern...
Trinken die auch Wein?
Ja, die trinken auch Wein, aber es gibt eine spannende Vergleichszahl. Wenn wir Chile und Argentinien, die ja unmittelbar nebeneinander liegen, im Westen und im Osten des Kontinents, in Argentinien werden ungefähr 80-90% der Weinproduktion im Land konsumiert. Da landet also viel Wein auf dem eigenen Tisch. Ja. In Chile gehen etwa 80-90% in den Export.
Wow.
Also die Chilenen sind deswegen nicht die gesünderen und die besseren Genießer, sondern es gibt einfach unterschiedlichste Regionen im Land, wo unterschiedliche Getränke, auch Bier ist sehr, sehr populär in Chile. Ja. Und von daher, das hat einen Stellenwert. Es hat in der Landwirtschaft, die in Chile einen großen Stellenwert hat, einen besonderen Stellenwert. Und mit 100.000 Hektaren, die in Chile etwa unter Reben stehen, das ist vergleichbar mit dem Bordeaux, mit all seinen Grenzen, Begrenzungen mit der Wüste und dem kälteren Süden, hat das doch schon einen großen Stellenwert in Chile.
Das klingt sehr spannend. Mir ist noch etwas aufgefallen. Ich glaube, wir haben heute eine Premiere im Podcast, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Was für eine Premiere?
Ich habe das Gefühl, wir haben den ersten Wein mit Drehverschluss und ohne Zapfen.
Ja.
Hat das eine spezielle Bedeutung? Macht das den Wein besser, schlechter? Was?
Nein, der Drehverschluss ist eigentlich aufgekommen, weil man heute viele Weine verkauft, die relativ schnell konsumiert werden. In den meisten Ländern dieser Welt fragen die Konsumenten nicht, wie lange kann ich diesen Wein lagern, sondern sie fragen, wann kann ich diesen Wein trinken. Und dann muss die Antwort oftmals sein, morgen, heute, in einem Monat, in drei Monaten. Das heißt, der Wein durchläuft oftmals gar keine Reifeentwicklung, wie wir es aus dem Bordeaux oder aus Europa allgemein gewohnt sind. Und diesen Korken, den es dafür braucht, braucht es bei solchen frischen Weinen eigentlich nicht, sondern man fängt eigentlich mit dem Drehverschluss die Frische des Moments, als der Wein abgefüllt worden ist, fängt man mit diesem Drehverschluss an. Für die Gastronomie ist das nicht immer so prickelnd. Da zelebriert man natürlich gerne, dass die Flasche aufgemacht wird. Das erleben wir heute ja hier auch noch.
Aber ja, wobei also Gastronomie manchmal auch wirklich froh ist, gerade bei grossen Mengen, wenn man nicht dauernd muss einen Zapfen auftun. Also ich habe aus eigener Erfahrung reden, wenn man kann Deckel... Ja, es geht viel schneller und es ist auch weniger anstrengend. Ja. Und ich möchte schon, ich habe das glaube ich schon mal da gemacht, so irgendwo in meinem Podcast plädieren dafür, obwohl ich ja das alles hervorragend finde, mit dem Zelebrieren vom Kork und so weiter, aber der Deckel-Verschluss ist nichts schlecht.
Nein,
überhaupt nicht. Im Gegenteil.
Nein.
Also im Gegenteil, wirklich, es ist eine gute Sache.
Also ich vermute mal, dass weltweit heute 90%, 80% aller Weine mit Drehverschluss daherkommen. In vielen Ländern ist der Hauptweinhandel, läuft über Supermärkte, über Läden. Und da spielt es nicht mehr so eine große Rolle, ob es der Korken ist oder ob es der Drehverschluss ist. Also einfach ist es. Und wie gesagt, diese Frische vom Sauvignon Blanc, die wir jetzt geschmeckt haben, wird durch den Drehverschluss hermetisch geschützt und bleibt relativ lange erhalten.
Mhm. Sensationell. Da können wir, glaube ich, nichts mehr dazu beifügen. Danke vielmals für den Weisswein, wo wir sehr gerne mehr davon hätten.
Absolut. Macht definitiv
Lust. An mir soll es nicht liegen.
Meine Damen und Herren, der Wein hier, der jetzt als nächstes zu uns kommt mit dieser Flasche, der Wein, der Don Maximiano, ist verantwortlich dafür, dass Chile heute zu den bedeutendsten Weinländern der ganzen Welt gehört. Und das Schöne ist wirklich, wir haben so eine wunderbare Flasche hier bei uns.
Und ich muss sagen, wenn ich mir die Flasche gerade mal zum Start anschaue, das Etikett, das hat etwas total so ein bisschen Königliches, Royals.
Ja, sehr elegant, sehr schön gestaltet. Eigentlich seit Anfang an, seitdem es diesen Wein in dieser Form gibt, seit den 80er Jahren, fast unverändert. Aha. Oftmals werden Weinetiketten aufgrund von Verkaufszahlen relativ schnell mal neu designt. Mhm. Also ein gutes Zeichen dafür, dass dieser hochwertige Wein seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich ist und keine Anpassung im Etikett braucht.
Also bei uns hat ein Werber gesagt, bei unserem Wein zuhause irgendwie vor ein paar Jahren, wir müssen das moderner gestalten mit dieser Weinetikette, weil das passt nicht mehr zu 1762, wo wir zuerst mal so eine Flasche rausgegeben haben. Aber das stimmt, was du jetzt sagst, Dirk, die ist unverändert, die Etikette. Ja. Da kommt nicht alle 10 Jahre ein und sagt, wir machen jetzt wieder etwas, einfach weil die Leute auch Etiketten kaufen, oder?
Richtig. Ist auch ein Zeichen dafür, dass diese Weine dieser Art eben nicht in großen Verteilern angeboten werden, sondern im Fachhandel angeboten werden. Diese Weine sind erklärungsbedürftig, diese Weine erzählen Geschichten, diese Weine tauchen auf internationalen Veranstaltungen auf und dann ist die Wiedererkennung ist sehr wichtig. Und es gibt immer noch Weine auf dieser Welt, sei das in Europa. Die ganzen Bordeaux-Chateaus arbeiten seit Jahrzehnten mit dem gleichen Etikett. Viele andere auch. Die Wiedererkennung ist extrem groß bei den Liebhabern.
Don Maximiano, was ist das für ein Wein, Dirk? Ich habe mich ein bisschen auch damit auseinandergesetzt. 5 Rebsorten sind drin.
5?
Ja.
Das 5. ist aber nicht ganz normal, oder?
Es ist vor allem nicht ganz einfach, dass man die 5 auf das Niveau anbringt, oder, Dirk?
Ja, verschiedene Rebsorten in einem Wein zu vereinen, ist eine klassische Bordeaux, ein klassisches Bordeaux-Verfahren. In diesem Wein Don Maximiano sind klassische Rebsorten, die es auch in Chile und auch in anderen Teilen der Welt gibt, vereint. Cabernet Sauvignon, Carmenere, über den wir nachher noch sprechen werden, Malbec, Petit Verdot und Cabernet Franc. Und jeder dieser Weine in dieser sogenannten Assemblage, in dieser Verbindung, hat eine Aufgabe, um diesen komplexen Geschmack zu bekommen.
Genau. Und wenn du sagst, eine Aufgabe, dann muss man aber deine Weinsorte sagen, was ihre Aufgabe ist.
Genau. Also wir haben den Cabernet Sauvignon, den ihr alle kennt aus unterschiedlichen Ländern, schwarze Johannisbeer, da sind aber auch Gerbstoffe dabei, die einem am Anfang, wenn die Weine jung sind, vielleicht an den Gaumen ein bisschen zusammenziehen, die aber für Langlebigkeit stehen. Wir haben Carmenere, eine sehr fruchtbetonte Rebsorte, die einen ganz eigentümlichen Geschmack hat. Wir werden nachher noch einen reinen Carmenere probieren.
Schmeckt auch sehr fruchtig, wenn man so ein bisschen am Glas schmeckt mit dem Wein drin.
Himbeere, Erdbeere.
Malbec, ebenfalls etwas, was eine Rebsorte, die mit Substanz kommt, mit Gerbstoffen daherkommt. Petit Verdot, wieder ein bisschen eine verspielte, fruchtige Rebsorte. Und Cabernet Franc, die auch nochmal ein bisschen für Würze vor allen Dingen steht. Und so sehen wir in diesem Wein ganz unterschiedliche Aromen.
Noch ganz schnell, bevor wir probieren. Du hast vorher dann gesagt, wegen der Wein-Etikette, die immer noch die gleiche ist. Was ist das? Würdest du noch ein, zwei Sätze sagen zu dem Weingut, wo der Wein herkommt? Das ist familiengeführtes Unternehmen.
Sehr gerne. Das ist Vigna Errázuriz, heute in Besitz der Familie Chadwick. Die Familie Chadwick und Errázuriz haben eigentlich dieses Weingut gegründet. Das Weingut geht auf Don Maximiano Errázuriz zurück. Auch ursprünglich europäische Einwanderer. Und dieser Don Maximiano Errázuriz war ein Industrieller in Chile, der aber mit dem Weinbau sehr eng in Verbindung stand. Und diese Region Valle Aconcagua, das Aconcagua-Tal von dem Berg, von dem wir vorhin gesprochen haben, als Weinbauregion entdeckt hat, ungefähr 100 Kilometer nördlich von Santiago. Das sind heute auf der Autobahn 30 Minuten. Also, das waren zur damaligen Zeit, 1870, als das Weingut gegründet worden ist, auf Pferden, wenn man es sich leisten konnte, aber vielleicht auch sonst auf
Maultieren,
waren das mehrere Tage Reise. Und dieser Don Maximiano hat das Potenzial erkannt, einerseits von Wein und von dieser Region. Und somit prägt dieser Name heute immer noch die Flaschen, die Familie hat irgendwann sich verheiratet mit der Familie Chadwick und der Eduardo Chadwick, der inzwischen auch schon fast im Rentenalter ist, aber wirkt wie unser Reto, 20 Jahre jünger, als er wirklich ist.
Dirk, was wird trinken, Dirk?
Don Max.
Ich glaube, der Wein mal.
Ja, auf jeden Fall. Komm, zum Wohl.
Zum Wohl. Auf der Reto. Cheers. Und dieses Alter.
Hallo.
Also, Cassis, Muskatnuss, Schokolade, Schwarzbeeren, Schwarztee, etwas Leder, Lederaromen, also jetzt nicht von der Markenhandtasche, aber sonst einfach in die Richtung. Zeichen dafür, dass dieser Wein, der ja fast 10-jährig ist, schon eine gewisse Reife hat, aber auch noch viel Potenzial hat.
Genau, da habe ich gerade gesehen, auf der Flasche steht Jahrgang 2015. Wie ist das allgemein mit dem Alterungspotenzial? Sind chilenische Weine, Weine, die man eher ein bisschen altern oder auch jung trinkt? Wie ist das?
Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass es in vielen Ländern die Frage gestellt wird, ab wann kann ich den Wein trinken? Also chilenische Weine, auch der Don Maximiano, sind relativ schnell, Sauvignon Blanc eigentlich ein halbes Jahr nach der Abfüllung, Don Maximiano vielleicht 2-3 Jahre nach der Abfüllung bereits trinkreif. Es hat früher so eine Formel gegeben, die haben die Produzenten selber auch herausgegeben, dass man gesagt hat, best before 7, also dass die ersten 7 Jahre entscheidend sind. Man muss aber auch wissen, dass viele Weinproduzenten heute Kaufleute sind. Also es geht nicht nur darum, wann kann der Wein getrunken werden, sondern ich möchte ja auch jeden Jahrgang gerne wieder Weine verkaufen. Ja. Und wenn ich meinen Kunden dann sage, ihr könnt alle Weine 20 Jahre im Lager lassen, dann wird irgendwann kein Wein mehr gekauft. Aber Weine vom Potenzial eines Don Maximiano haben 20, 30, 40 Jahre Potenzial.
Ach so.
Und das wird immer wieder.
Also das ist speziell. Das wissen ganz sicher nicht viele Leute. Ja. Das chilenische Wein. Also,
in dieser Kategorie, diese Don Maximiano, haben dieses Potenzial, wenn sie unter besten Bedingungen, Temperatur, Feuchtigkeit im Keller gelagert werden.
Man könnte ja die Flasche auch bei Mövenpick lagern, oder?
Kann man auch. Wir haben eine Schatzkammer, wo man seine Weine einlagern kann. Man ist eigentlich immer up to date, welche Jahrgänge und welche Weine man dort einlagert und kann jederzeit entscheiden, ob man diese Weine schon trinken möchte und nach Hause holen möchte oder ob man sie noch gerne in der Obhut von Mövenpick lassen möchte, weil viele natürlich heute nicht mehr, dazu gehöre auch ich, keinen Felsenkeller in seinem Keller hat, wo man 3000 Flaschen lagern kann, sondern viele einfach vielleicht auch nur den Weinkühlschrank in der Küche stehen
haben. Aber man hat dann nicht am Morgen am Eis, wenn man das Gefühl hat, man braucht jetzt nochmal eine Flasche,
nicht ganz.
Wie der Besuch, nicht heim. Wobei es ist auch gut, der Besuch muss dann heim.
Genau, die Flaschen sind leer. Die Flaschen sind leer. Genau.
Wie groß ist denn die Schatzkammer? Hat es dort noch viel Platz zur Verfügung oder ist das schon recht voll?
Wir machen Platz, wenn es Platz braucht. Es ist keine Kammer, sondern es ist eine Halle, eine gesicherte und unter besten klimatischen Bedingungen geführte Halle, in der bis zu 40, 50 Jahre alte Bordeaux-Weine von unseren Kunden liegen, um dann vielleicht mal dem Kind, dem Enkelkind, der Frau, dem Partner so eine Flasche unter besten Bedingungen aufmachen zu können oder Freunden. Und das wird rege genutzt von unseren Kunden.
Darf ich nochmal schnell zurück auf die 40 Jahre, wo du sagst, hast du schon mal so einen alten oder einen älteren, 20-, 30-jährigen chilenischen Rotwein getrunken?
Ja. Also speziell Don Maximiano kann ich bejahen. Jetzt diesen Herbst hat es eine spannende Veranstaltung gegeben von Vigna Errázuriz und da haben wir mit die ersten Jahrgänge des Don Maximiano 1984 zum Beispiel degustiert oder von anderen Weinen aus den 90er Jahren, wo viele sagen würden, diese Weine müssten eigentlich schon lange vorbei sein, dass ihr Höhepunkt schon lange erreicht ist. Diese Flaschen, die wir dort degustiert haben, waren aber unter besten Bedingungen eben gelagert und haben sich hervorragend gezeigt. Also wenn man gewohnt ist oder ab und zu mal reife Weine trinkt, hat man sehr viel Freude mit diesen Weinen. Und ansonsten ist es ein Lernen, eben reife Weine kennenzulernen. Aber Weine aus Chile haben dieses Potenzial, ja.
Und wenn man nicht trinkt, finde ich, ist eher ein schwererer Rotwein. Zu was würde man den jetzt trinken? Zu was für Essen?
Also ich habe früher mal so einen Witz gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, solche Weine zu trinken. Ich fülle mir das Glas gut auf, stelle es auf den Tisch, links eine Gabel und rechts ein Messer. So, also man kann das, was man isst, kann man auch trinken. Das ist schon fast eine Mahlzeit für sich. Alles, was kräftige Speisen sind, von kräftigen Fleischgerichten, Lamm, Wild ist jetzt wieder die Saison im Herbst, hervorragende Kombination. Fleischgerichte aller Art, aber auch kräftige Gemüsegerichte, auch ruhig rezente oder stark gewürzte Gerichte. Ich habe auch schon Fisch im Sommer kombiniert mit solchen Rotweinen. Dann sind die Rotweine vielleicht etwas gekühlter als im Winter. Also es gibt viele tolle Kombinationen und man sollte sich möglichst nicht durch Spielregeln, offensichtliche Spielregeln einschränken, sondern man sollte einfach das mal ausprobieren, auf das man Lust hat. Und im Zweifelsfall fragt man die Spezialisten.
Ja, für das ist der Dirk Grell und seine Mannschaft schließlich auch da. Das freut uns sehr. Wir reden über Chile als wirkliches Wieland, wo für viele hoffentlich jetzt neu entdeckt wird, wie die es noch nicht kennen. Und trotzdem, wir müssen auch über Vorurteile reden.
Und das bringt uns zu unserer Rubrik.
Wie und Vorurteile im Expertencheck.
Wir reden heute über Chile, ein Land, das weit weg ist, wie aus Übersee, hat immer einen schlechteren ökologischen Fußabdruck. Stimmt das, Dirk?
Nein. Wir werden oft im Alltag im Weinhandel damit konfrontiert, mit dieser Frage.
Okay.
Das ist eine berechtigte Frage, absolut. In einer heute globalen Wirtschaftswelt sowieso. Aber die Kritik ist immer: Wieso müssen wir Weine aus Südamerika, aus Australien, von anderswo auf der Welt trinken, die ja eben ökologisch unsinnig mit dem Flugzeug nach Europa gebracht werden?
Genau.
Weil man natürlich weiß, dass Flugzeuge nicht nur Passagiere transportieren, sondern auch Lebensmittel oder andere Güter. Ich sage immer, würden wir unsere Weine, und die sind ja schon Premiumweine, die auch etwas kosten, würden wir Weine wie Don Maximiano mit dem Flugzeug importieren, würden sie etwa 5-mal so viel kosten, wie sie heute kosten.
Oha.
Also es wäre nicht nur ökologisch ein Blödsinn, Weine so zu transportieren, sondern es wäre auch wirtschaftlich ein Blödsinn. Die Weine werden in der Regel zu 99% in Schiffscontainern über die Weltmeere gebracht und kommen dann irgendwo in Europa an. Meistens in Rotterdam, Antwerpen oder anderen großen Überseehafen in Europa. Und werden dann sogar oftmals, das gilt zumindest für die Schweiz, selbst noch von dort im Container bis nach Basel auf dem Schiff transportiert. So ein Container fasst ungefähr 16.000 Flaschen Wein. Das ist also eine ganze Menge. Auch wir importieren ganze Container mit unterschiedlichen Zusammensetzungen. Und oftmals erst in Basel wird dann dieser Container entweder auf die Bahn oder auf den Camion geladen und wird dann wenige hundert Kilometer entweder zu einem Zwischenlager oder direkt in unsere Filialen geliefert. Wenn wir Weine aus Apulien, wenn wir Weine aus Südspanien importieren, kommen sie meistens komplett auf der Straße. Und das sind dann tausende Kilometer. Ohne das jetzt schlecht zu machen, ganz im Gegenteil, aber wir reden jetzt von Vorurteilen spezifisch zu einem Land oder zu einer Region. Und da kann ich sagen, 99% aller Weine, die wir hier im Handel anbieten, aus allen Ländern außerhalb von Europa, kommen in der Regel im Schiffscontainer. Und dann sind es tausende von Containern, die von so einem Schiff, das natürlich auch noch nicht klimaneutral fährt, aber deutlich klimaneutraler ist als das Flugzeug, dann transportiert werden.
Und so ein Weg per Schiff dauert ja einiges länger als jetzt, sagen wir, mit einem Flugzeug.
Ja.
Habt ihr denn immer genug Wein an Lager von diesen Flaschen?
Meistens. das ist die Kunst. Das ist die Kunst des Einkaufs, das ist die Kunst der Koordination. Da habe ich großen Respekt vor unseren Kollegen, die diese Einkaufs Arbeiten machen, weil die Planung dann Weine rechtzeitig, jetzt auch vielleicht für die Vorweihnachtszeit, in die Schweiz zu bekommen, beginnt schon Anfang des Jahres. So ein Container ist auf dem Schiff mehrere Wochen unterwegs, je nach Ausgangshafen 4, 5, 6 Wochen. Und dann geht es nochmal einige Wochen, bis der Wein dann in die Schweiz eintrifft. Also das ist eine Riesenarbeit, die Weine zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu platzieren, damit wir als Verkäufer dann sozusagen den leichtesten Job haben und diese Begeisterung transportieren können. Aber die Logistik ist heutzutage vor Corona, mit Corona, nach Corona eine Riesenherausforderung und Koordination.
Das ist ein Nervenspiel. Also wirklich, also ich finde auch. Also dass die
Planung, es geht manchmal auch schief.
Ja, natürlich.
Da wird man schon nervös viel zulassen.
Ja, weil man weiß ja nicht, wenn man mal ein paar tausend Flaschen einkauft, ob denn das wirklich der Konsument will, so in den nächsten Monaten kaufen. Und dann gibt es wieder neue Trends. Dann heisst es plötzlich wieder, ja nein, jetzt haben wir uns umentschieden, wir nehmen jetzt ein bisschen mehr von dem. Also das ist wirklich, ich finde auch Klumpenrisiko ist ein grosses Stichwort, finde ich, mit Absatz oder wie viel nimmt Gastronomie, wie viel nehmen private ab und so weiter. Also ich hätte die Nerven nicht, um das alles so zu kalkulieren.
Es gehen manchmal auch Schiffe unter. Heute nicht mehr so häufig wie noch vor Jahrzehnten. Aber es sind auch schon Schiffe untergegangen.
Man muss am Meer auch immer etwas zurückgeben.
Genau.
Und am besten etwas Gutes.
Und Wasser alleine sorgt für Rost und mit Wein verfeinert eben nicht.
Meine Familie Zwiefelder ist seit 1762 im Weinbau tätig und hat unter anderem auch in Chile ein bisschen Wurzeln. Und eins der ältesten Weingüter in Chile ist rund 100 Jahre später, 1865, gegründet worden.
Ja, das ist der dritte Wein, den ich mitgebracht habe von meinen Lieblingsweinen. Viña San Pedro. Wirklich gegründet 1865 im Süden von Santiago. Wir haben vorhin von Don Maximiano Errázuriz gesprochen, der den Norden von Santiago entdeckt hat. Viele andere Produzenten haben den Süden Santiagos entdeckt. Das Colchagua, das Rapel, ebenfalls Flusstäler, die sich zum Meer bewegen. Und dieses Beispiel von dem Wein, den ich jetzt mitgebracht habe, kommt eben aus dem Süden und ist eines dieser Gründerweingüter, die damals in dieser Gold Rush-Zeit und dieser Blütezeit der neu entstehenden Weingüter entstanden ist. Man darf nicht vergessen, dass Weinbau in Südamerika bereits seit 500 Jahren am Start ist. Also das sind keine Pioniere im Sinne des Weinbaus in Südamerika, sondern sie haben einfach zu einer gewissen Zeit angefangen. Ein anderes Vorurteil wäre zum Beispiel immer wieder von der neuen Welt zu sprechen, wenn wir von Weinen außerhalb Europas sprechen.
Darf man das nicht, oder was?
Natürlich darf man das.
Okay, sorry.
Ich wehre mich aber dagegen ein bisschen. Natürlich sind es überseeische Weine, aber Weinbau in diesen Ländern ist bereits auch 500 Jahre alt. Absolut. Und das ist für mich nicht neu. Also das ist auch sehr viel Erfahrung, sehr viel Kompetenz über Jahrzehnte, über Jahrhunderte, über Generationen. Also da ist schon sehr viel Wissen auch entstanden.
Ich habe
es auch überhaupt
nicht so gemeint, sondern ich habe mit neue Welt habe ich eher gemeint für uns als rückständige Europäer ist es neue Welt. Wir erst jetzt lernen wir kennen, dass Chile eben ein wunderbares, grossartiges Weinland ist. Ich mache den Roten mal auf. Ja,
und um was für eine Traubensorte handelt es sich bei dem Wein? Hat es da auch 5 verschiedene drinnen? Oder wie ist das
ist jetzt das Spannende an diesem Wein. Da ist nur eine Rebsorte enthalten, also eine Single Variety, nämlich die Rebsorte Caminere.
Aha, und das sagt mir etwas.
Ja. Caminere ist ursprünglich eine Rebsorte, die natürlich wie die meisten anderen auch aus Europa kommt, aus dem Bordeaux, aus Südfrankreich, aber in diesen Ländern oftmals, weil sie sehr lange Zeit braucht, um zu reifen, die Winzer vor Herausforderungen gestellt hat. Und als dann die Reblaus in Europa zugeschlagen hat und viele Rebstöcke ausgerissen worden sind und ausgerissen werden mussten, ist die Caminere so ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil man gesagt hat, ja gut, wenn wir jetzt neu anfangen in Europa, dann können wir uns ja vielleicht auch ein bisschen von den Rebsorten verabschieden, die uns so viel Arbeit machen. Aber in Chile oder in Südamerika, aber besonders in Chile, sind die klimatischen Bedingungen eben deutlich besser als in Europa. Die Caminere braucht mehr Zeit zum Reifen. In Chile hat man bis zu 4, 5, 6 Wochen länger bis zur Ernte, also die Trauben haben sehr viel länger Zeit, um auszureifen. Auch darum sind die Weine so gehaltvoll. Und Caminere ist dann irgendwann nach Chile gekommen.
Also ursprünglich aus Frankreich.
Aus Frankreich, das stimmt, und ist dann mit Auswanderern nach Chile gekommen und ist dort lange auch von Spezialisten verwechselt worden mit der Rebsorte Merlot. Ah, warum ist das so?
Wieso?
Merlot und Caminere haben ähnliche Pflanzen, ähnliche Blätter. Früher hat man die Rebsorten auch nach den Blättern versucht zu unterscheiden. Und dann hat man das ein bisschen vergessen mit der Rebsorte Caminere und hat Caminere lange für Merlot gehalten und hat sie in Merlot Rebbergen eigentlich wiedergefunden, weil man dann bei Degustationen festgestellt hat, dass die Trauben von dem Rebstock Merlot gegenüber den anderen Merlot-Rebstöcken anders geschmeckt hat.
Ah, okay.
Und weil die Chilenen eben Chilenen sind und nichts dem Zufall überlassen, wie viele ihrer Nachbarn vielleicht manchmal, hat man die ganze Wissenschaft auf die Spitze getrieben. Es gibt ja eine Universität in Chile, die auch Weinbau studiert. Und dann hat man, das ist eine kuriose Geschichte, weil man sich nicht sicher war, hat man einen Satelliten, der für weltweite Landwirtschaftsprojekte eingesetzt wurde, mit verschiedenen Spektren, mit verschiedenen Licht- und Farbspektren, hat man eingesetzt, um Reife unterschiedlicher Rebstöcke in Rebbergen zu identifizieren. Man konnte das am Boden, hat man das nicht geschafft,
wow.
Weil das natürlich eine sehr vielfältige Arbeit ist. Tausende von Rebstöcken, jetzt muss man sich jeden genau anschauen, das braucht ewig. Mhm. Und dann hat man angefangen eben mit diesen Satelliten der NASA, man hat Plätze reserviert und hat herausgefunden, dass in diesen Merlot-Rebbergen plötzlich eine Anomalie stattgefunden hat von den Pflanzen. Reife, alles Mögliche. Und damit hat man dann bewiesen über verschiedene Jahre hinweg, dass Carmenere eben da drin ist. Mhm. Dann hat man herausgefunden oder hat entschieden, dass Carmenere eben dieses spannende, wunderschöne Aroma hat. Also wieso soll ich das ständig mit Merlot vermischen? Und hat sich dann entschieden, in den 90er Jahren diesen Carmenere reinsortig auszubauen. Das gilt für viele Produzenten. Vigna San Pedro war aber sicherlich einer der ersten, der Carmenere isoliert hat. Und das gibt dann eben diese wunderschönen, tiefgründigen, samtigen, saftigen Lieblingsweine.
Also ich muss sagen, auf Devi bin ich jetzt sehr gespannt. Ich habe gerade letzte mit einer Kollegin geredet, die ist in Chile unter anderem reisen und sie hat also sehr geschwärmt von dieser Traubensorte.
Ja, das war echt gut. Ja,
also schaut euch die Farbe an. Das ist tiefgründig, das ist kein Rotwein, das ist Schwarzwein.
Genau, da sehen wir nicht durch.
Wenn ihr fragt, wie
schwarze Kirsche.
Ja, wenn ihr fragt, wenn ich mal auf dem Hemd so einen Fleck habe von so einem Wein, wie kriege ich das wieder raus? Dann sage ich, es gibt nur ein Mittel, Schere.
Unmöglich.
Es ist fast unmöglich. Also es ist sehr intensiv, die Farbe, aber auch der Geschmack, die schwarzen Kirschen, diese ganze Steinfruchtgeschichte, Pflaumenaromen, aber auch Wacholderbeeren, also so ein bisschen die Zusammensetzung aus verschiedenen würzigen und fruchtigen Früchten bis hin zu so ein bisschen Kokos, so Kokospraliné, so in diese Richtung, Süßholz, Lakritz, so ein bisschen süßlich-würzige, wunderschöne Mischungen aus verschiedenen Aromen. Wir erleben immer wieder in unseren Gesprächen mit den Kunden, dass man manchmal diese ganze Fülle an Attributen gar nicht nachvollziehen kann.
Naja.
Und dann sind wir beim Carmenere, das ist ein bisschen unfair gegenüber diesem dieser komplexen Rebsorte. Aber wenn man sich gar nichts darunter vorstellen kann, dann sagen wir Kirschstängeli.
Kirschstängeli.
So. Also, und dann wird es nochmal spannender. Zum Wohl.
Kirschstängeli. Das ist jetzt also...
Probieren wir den guten Tropfen. Mhm.
Also da ist alles drin.
Aber Kirschstängel ist jetzt wirklich, jetzt hast du mir etwas in den Kopf hinein. Ja. Aber das stimmt.
Ja. Es ist ja schon. So das Likoröse, so ein bisschen das dickflüssige, likoröse, fruchtige, aber natürlich schmeckende Aroma.
Sehr,
die Würze von Schokolade, Kakao, ein bisschen Kaffee. Und das sind so Weine.
Sehr fein.
Da trinkt man nicht nur einen Schluck, da nippt man nicht nur dran, da benetzt man nicht nur die Zunge, sondern da möchte ich gerne noch ein zweites und drittes Glas. Und das ist dann ja auch zur Freude des Gastgebers und des Verkäufers, dass man solche Weine hat.
Wenn ich da noch die Etikette anschaue vom Wein, vorher haben wir über die royale Etikette vorne dran geredet. Jetzt finde ich eigentlich die auf der Rückseite sehr spannend, weil da ist eigentlich mega schön grafisch aufgezeigt, Chile als Land, von wo der Wein genau kommt, das ist rot eingekreist. Und noch eigentlich die weiteren Infos auf einen Blick sehr genau aufgeschrieben. Jetzt steht da zum Beispiel bei Aging 12 Monate in French und American Oak Barrels. Wieso tut man das in verschiedenen Barrels lagern?
Also das ist der Barrique-Ausbau der Weine, die in Eichenfässern stattfindet, eben diese 20 oder 22 Monate. Und genauso wie Wein kommen auch die Eichen, das Eichenholz dieser Fässer aus unterschiedlichen Ländern. Und die Hauptlieferanten für hochwertiges Eichenholz, was zu Eichenfässern verarbeitet wird, sind Frankreich und die USA, es gibt auch andere, auch europäische Länder, die inzwischen Eichenfässer herstellen. Aber diese Eichenfässer aus diesen unterschiedlichen Ländern haben genauso wie Wein einen unterschiedlichen Geschmack. Eiche, die in Amerika wächst, wächst unter anderen Bedingungen wie in Frankreich. Das gibt unterschiedliche Geschmackskomponenten. Und die Produzenten versuchen immer wieder, ein Puzzle zusammenzusetzen aus verschiedenen Komponenten. Und dazu gehört eben auch dieser Barrikton, dieser Holzgeschmack. Und da kommt es dann schon darauf an, auch je nach Rebsorte, was man miteinander verbindet. Hat man ein Eichenfass, was einen sehr starken Eigengeschmack hat und verbindet es mit einem Wein, der sehr wenig Eigengeschmack hat, kann das in die Hose gehen, weil man dann dem Wein eigentlich nur das Holz anschmeckt. Eine Rebsorte wie Carminere verträgt mehr Holzaromatik, weil die Carminere-Rebsorte schon sehr viel Aromen mitbringt. Also das ist ein Puzzlespiel, was die Produzenten jedes Jahr aufs Neue wieder anfangen, um am Schluss aus ihrer Sicht bestmöglichen Wein zu kreieren.
Alle drei Weinperlen, die wir jetzt heute vorgestellt haben, kann man natürlich bei Mövenpick im Laden oder auch im Internet kaufen oder jetzt bei uns gewinnen.
Jetzt gewinnen im Weinfach-Podcast.
Wer gerne sein Glück im Glas probieren will, probiert jetzt sein Glück im Spiel. Mitmachen können alle, die uns eine E-Mail schicken an weinfach@mövenpick-wein.ch. Achtung, Mövenpick mit OE geschrieben. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt und wir kontaktieren den Gewinner oder Gewinnerin persönlich. Einsendeschluss ist, bis die nächste Podcast-Folge erscheint.
Auf die gleiche Adresse kann man auch jederzeit Hörerfragen schicken, vielleicht gerade auch Fragen und Anmerkungen in Bezug auf die heutige Chile-Folge oder einfach sonst auch Fragen zum grossen Universum wie weinfach@mövenpick-wein.ch. Darf ich noch mal ganz zum Anfang zurückkommen, wo wir darüber geredet haben, du bist seit 34 Jahren bei Mövenpick.
Ja.
Was ist das, was dir, ich weiss, es ist eine schwierige Frage, wenn mir einmal so etwas gestellt wird, was ist das, was dir vielleicht in diesen 34 Jahren am allermeisten geblieben ist, Eindruck gemacht hat? Ich weiss nicht, hast du zum Beispiel den Gründer von Mövenpick, den Uli Prager, hast du den noch persönlich gekannt?
Ja, den habe ich noch persönlich gekannt. Das ist eines dieser Geschichten, wie ich bei Mövenpick angefangen habe. Übrigens in Winterthur in der Markgasse gab es vor vielen, vielen Jahren ein Mövenpick-Restaurant. War Uli Prager, der Gründer von Mövenpick, immer noch selbst aktiv im Unternehmen tätig. Wow. Und war dafür berühmt, sage ich jetzt mal, regelmäßig seine Restaurants, Hotels und Betriebe zu besuchen. Das war der Mann mit der Schiebermütze und dem roten Schal, der sehr schnell zu identifizieren war. Und ich war als junger Kellner mit 21, 22 in diesem Restaurant tätig, erst seit kurzem. Und dann wurde das Restaurant besucht von unserem Gründer. Und so sind wir uns bekannt gemacht worden, so haben wir uns kennengelernt. Und zwei Jahre später, nachdem ich mich dann auch schon mehr mit Wein auseinandergesetzt habe, kam dann der Ruf vom Uli Prager, für ihn unmittelbar zu arbeiten in seinem Hotelumfeld, in dem er dann war. Und das ist dann über die Zeit hinausgegangen, nachdem er auch bereits Mövenpick verkauft hatte. Das war eine sehr interessante Zeit. Uli Prager war nicht nur der Gründer von Mövenpick im Allgemeinen 1948, sondern er war auch großer Weinliebhaber und er war mit den Weinproduzenten dieser Welt persönlich befreundet. Sei das ein Philipp Rothschild, Baron Rothschild gewesen, sei das ein Robert Mondavi aus Kalifornien gewesen, die gingen bei ihm ein und aus. Jean-Pierre Mouix von Chateau Petrus, viele andere. Und das war natürlich für einen jungen Sommelier wie mich, war das natürlich ein Wahnsinn. Paradies. Mhm. Und einfach auch an der Seite eines Gastrovisionärs oder Gastropioniers das zu machen. Das war schon mega spannend und das hat natürlich auch dafür gesorgt, dass ich dann auch gerne bei Mövenpick damals geblieben bin.
Und Dirk, gell, ich muss dir etwas sagen, du bist immer noch jung. Alles gut.
Kann ich bestätigen.
Danke vielmals, dass du uns da die wunderbare Wein mitgebracht hast, für deine wirklich wunderbare Geschichten auch
sehr gerne.
Stundenlang zulassen. Sehr interessant. Danke für Chile. Karin, haben wir noch etwas vergessen?
Natürlich, und zwar die nächste Folge, die gibt es schon gleich und dann zum Thema Premium Rotwein aus Spanien.
Olle!
Und ganz wichtig natürlich, unsere Weinsendung unbedingt auf den Podcast-Kanal von eurer Wahl abonnieren. Dann verpasst ihr ganz sicher keine Folge und am besten auch folgen auf dem Instagram-Kanal von Mövenpick Wein Schweiz.
Danke, Dirk Grell, Regionalleiter.
Ja, sehr gerne.
Mövenpick Wein.
Danke euch.
Merci, Karin Frautschi, für deine Geselligkeit und herzlich der Weinwelt da draußen. Danke fürs Zuhören und denke dran, das Leben ist zu kurz für schlechte Wein.
So ist es.
Weinfach, der Wein-Podcast mit dem Reto Scherer und der Karin Frautschi. Alle Folgen auf mövenpick-wein.ch.